D-Radio Wissen 100.
Das sind diese Augenblicke, in denen wir übers Leben nachdenken. Vor Geburtstagen vielleicht oder vor Silvester oder einfach mal so. Und dann fragen wir uns, tja, wie ist es bisher gelaufen? Denken drüber nach, wann wir an welcher Kreuzung abgebogen sind und ob das richtig war. Die meisten Entscheidungen, die wir im Leben so treffen, sind ja Kleinigkeiten, passieren oft auch einfach, verändern das Leben, naja, vielleicht so ein bisschen. Aber manchmal sind sie doch da, die großen Entscheidungen. Mal steht man plötzlich davor, mal ist es ein Prozess, aber irgendwann gibt es dann den Punkt, da ist klar, ich muss mich entscheiden. Aber wenn ich das jetzt mache, dann wird alles anders. Wie bei Matrix, blaue Pille oder rote. Altes Leben, neues Leben. Wir lernen heute drei Menschen kennen, die solche Entscheidungen getroffen haben. Sie haben Ja gesagt, auch wenn sie wussten, es wird schwer werden. Und sie sagen auch, ich würde es wieder tun. Niloufar Elhami ist bei mir im Studio, Redakteurin dieser Sendung. Ist ja tatsächlich so, Nilo, nur wenn man Ja sagt, dann kann man auch Erfahrung sammeln überhaupt.
Ja, genau. Das ist eine Haltung oder ein Lebensmotto, das ich ganz schön finde. Ich habe früher in den Sommerferien in einem Seniorenheim gearbeitet, so mit 16, 17. Und da war diese alte Frau, die hat mal zu mir gesagt, Mädchen, du wirst im Leben nur Dinge bereuen, die du nicht gemacht hast. Und sie hat das so klar gesagt, dass ich es ihr sofort geglaubt habe. Und das ist ja an sich eine relativ einfache Botschaft, ne? Mhm. Aber diese Botschaft hat mich nachhaltig so geprägt, dass ich diesen Satz immer mit mir rumtrage und deshalb auch die Haltung habe, dass man Dinge, die man gemacht hat, eigentlich nicht bereuen sollte und dass man stattdessen bei negativen oder auch krassen Erfahrungen das Beste draus macht und sozusagen ja all das als Lebenserfahrung mitnimmt.
Eine weise alte Frau, die du da irgendwie zufällig getroffen hast.
Total.
Drei Geschichten gibt es heute in dieser 100.
Genau, in der ersten Geschichte geht es um Hannah, die ist 15, als sie merkt, dass sie schwanger ist. Und für sie ist da klar, ich krieg dieses Kind. Und sie macht als Alleinerziehende erst das Abi, dann schließt sie ein Studium ab und schreibt ihre Doktorarbeit, allen Widerständen zum Trotz. Und Hannah und ihren Sohn Johnny, die beiden lernen wir gleich kennen.
Dann sprechen wir noch mit Nathalie Grams. Ihr Leben geriet mächtig ins Schwanken, als sie auf einmal Zweifel hatte an dem, für das sie eigentlich bis dahin lebte, Homöopathie. Sie war Ärztin mit eigener Praxis. Und gleich erzählt sie uns, wie aus einer überzeugten Homöopathin eine Kritikerin wurde und was sie alles dafür aufgeben musste.
Und die dritte Geschichte, da geht's um Jason. Jason war Mormone, der lebte in einer Welt, in der die strengsten Regeln des Buchs Mormon galten. Und dann hat er eine andere Welt kennengelernt, nämlich das Leben. Und da hat er sich komplett reingestürzt.
Ich würde es wieder tun. Geschichten über Lebensentscheidungen gibt es in der 100. Am Mikro Paulus Müller. Hallo.
D-Radio Wissen.
Stellt euch mal vor, ihr hättet mit 16 ein Kind bekommen. Mit 16. Na, was haben wir da gemacht? Ganz schön viel Mist, viel Schönes auch. Heimliche Partys, kiffen, Schule schwänzen und ins Café gehen, Milchkaffee trinken und sich groß fühlen, Rotwein aufmachen und Gedichte schreiben. Große Liebesdramen im Monatsrhythmus, jugendlicher Leichtsinn halt und so. Und da rein ein Kind. Also ich glaube, ich wäre nicht bereit gewesen dafür, glaube ich. Aber vielleicht ist das auch Quatsch. Hannah hat mit 16 ihren Sohn bekommen, hat sich bewusst für das Baby entschieden, als sie schwanger war, für Johnny. War sie bereit? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem ist klar, sie würde es wieder tun. Rebecca Endler stellt uns jetzt Hannah vor, ihren Sohn Johnny und Anneliese, Hannas Mutter, ohne die wahrscheinlich einiges anders gelaufen wäre.
Es kommt immer anders, als man denkt. Aber dann haben wir uns alle drauf gefreut.
Konstanz am Bodensee 1983. Hannah ist Waldorfschülerin, 16 Jahre alt, schwanger und steht vor der wichtigsten Entscheidung ihres Lebens.
Genau, also ich merkte, ich kriege meine Tage nicht mehr und ich wusste dann, ich bin schwanger. Ich habe das natürlich auch gemerkt, also ich merke es auch körperlich natürlich, also mir war dann oft schlecht und so. Und das habe ich aber verheimlicht vor meinen Eltern erstmal. Und dann habe ich mich irgendwie entschieden, dass ich irgendwie das Kind bekommen möchte und so, war aber auch nicht beim Arzt gewesen. Also ich habe es einfach, laufen lassen im Prinzip.
Köln 2016. Hannah, mittlerweile 50 Jahre alt, ist erfolgreiche selbstständige Unternehmensberaterin, Musikerin und Mutter des 32-jährigen Johnnys. Ich kenne Hannah als taffe Geschäftsfrau. Einige Zeit habe ich für sie in ihrer Unternehmensberatung gearbeitet. Trotz des Altersunterschieds, ich bin immerhin im gleichen Jahr geboren wie ihr Sohn, haben wir stets ein freundschaftliches Verhältnis gehabt. Aber außer, dass sie einen erwachsenen Sohn hat, den sie sehr toll findet, weiß ich über ihre Geschichte nur, was offensichtlich ist. Hanna hat es sehr gut getroffen. Nicht das Überleben der Teenager-Mom am sozialen Rand der Gesellschaft, sondern ein Leben mit schicken Klamotten, tollen Urlauben und teurem Wein. Ein Leben, das ruft, seht her, ich hab's geschafft und ich bereue nichts.
Das war mir schon bewusst und es ist mir auch heute noch bewusst, dass da ganz vieles richtig gegangen ist. Ja, sondern es ist irgendwie was eine Mischung aus es richtig machen, viele andere Leute, die sich drum gekümmert haben. Und er bringt natürlich auch ganz viel mit. Klar, eben wenn eine Mutter sagt, so, du bist ja eine Rabenmutter oder wie kannst du das machen? Und das kränkt natürlich auch. Ja. Und dann habe ich schon so ein Gefühl gehabt von, haha, guckt euch eure Kinder an und guckt euch meinen an. Ja, also da bin ich schon sehr, sehr stolz auch. Ich habe es nicht jemandem aufs Butterbrot geschmiert, aber so ein innerliches Yes, ja, das konnte ich mir dann auch nicht verkneifen.
Hanna ist eine Art Naturgewalt. Sie ist groß und imposant. Und wenn sie lacht, lacht sie wie eine Opernsängerin und hat dabei dennoch etwas Mädchenhaftes an sich. Die meisten Menschen sind ein wenig eingeschüchtert, wenn sie sie zum ersten Mal sehen. Denn obwohl sie ungemein sympathisch ist, ist auch klar, ihr pinkelt man besser nicht ans Bein. Hanna ist die Art von Frau, der man zutraut, dass sie ihre Reifen alleine wechseln kann. An dem schicken Auto, das sie alleine gekauft hat. Von dem Geld, das sie alleine verdient hat. Sie strahlt einfach aus, ich kann alles alleine. Aber wenn sie davon erzählt, wie sie mit 16 Jahren ihren Sohn Johnny bekommen hat, wird schnell klar, Hanna hat das alles nicht alleine gemacht. Es ist vielmehr eine Geschichte über Familienzusammenhalt. Familienzusammenhalt und gegenseitige Rücksicht und Respekt. Hanna hat mit 16 Jahren eine Entscheidung getroffen, die das Leben ihrer ganzen Familie für die nächsten Jahrzehnte verändert hat.
Ich fand das irgendwie lustig und spannend und aufregend und interessant. Also es war so eine Mischung aus Angst, also was sagen die anderen, aber gleichzeitig fand ich es irgendwie auch, ja, das ist doch was Besonderes, was Spezielles und so. Also ich habe natürlich auch wirklich sehr mit so einem sehr kurzfristigen Horizont das geguckt und dachte, ach ja. Ja, warum nicht? Ne? Das war so ein bisschen so ein Warum-nicht-Gefühl.
5 Monate lang sagt Hanna zu niemandem ein Wort. Erst als sie mit ihrer ganzen Klasse für eine Woche in die Jugendherberge fährt, wird ihr auf einmal alles zu viel.
Und klar, ich nahm natürlich auch zu. Also ich hatte dann immer mehr so Wallerkleidchen an und so. Aber es war irgendwie dann auch nicht mehr so leicht zu verheimlichen. Und da war es dann so, dass ich dann irgendwann total überfordert war. Also in dieser Situation mit dieser Arbeit, dann nie Ruhe haben, immer in dieser Massenlager da in dieser Jugendherberge mit den ganzen anderen Schülerinnen und so.
Hanna ruft ihre Eltern an, damit sie sie abholen kommen. Als sie wieder zu Hause ist, sagt sie ihnen ganz direkt, ich bin schwanger.
Aber wir empfanden sie gar nicht als so aufgeregt. Ja, aber sie war halt sehr jung, ne? Ja. Also, und ich glaube auch, und sie wollte eben auch das Kind. Und sicher hat sie gedacht, wir fangen jetzt an und sagen, ja, aber geht noch was? Aber das war ja gar nicht der Fall. Ja, ich habe mich einfach gesagt, das ist jetzt so und ich freue mich darauf und anderen haben das auch gemacht. Und also mein Gedanke war, und das war wie so ein Gelöbnis, ich habe gedacht, sie soll keinen Schaden dadurch haben. Was immer sie macht, unterstützen wir sie voll.
Das ist Anneliese Förns, Hannas Mutter. 1984, als sie Oma wird, ist sie erst Ende 40 und sie ist Hochschulprofessorin in Konstanz. Von ihrem Mann, Jimmy Ferns, der Professor an der Uni ist, lebt sie seit einiger Zeit in Trennung. Einvernehmlich.
So,
32 Jahre später besuche ich sie in Konstanz in der Altbauwohnung, in der sie schon damals gewohnt hat. Sie zeigt mir ihre Wohnung und mir fällt auf, den Hang zum Sammeln von sehr charmanten und völlig sinnbefreiten Krimskrams, den hat Hanna auf jeden Fall von ihrer Mutter geerbt. Anneliese zeigt mir die Zimmer, in denen Hanna und ihr Baby Johnny damals gewohnt haben.
Also wir waren ja erst einmal dicht besiedelt hier. Und da war so ein Doppelmatratzen, da lagen die mit ihnen, der Johnny und die Hanna. Und hier hatten sie ihr Zeug und da konnte sie auch, also diese beiden Zimmer hatten sie. Und als sie dann auszog, dann wurde das mein Schlafzimmer und da hatte der Johnny dann ein Bett.
Der kam ja auch häufiger über Nacht dann, nicht?
Wenn ja, wenn sie feiert. Was hatte und so, also wenn sie Prüfungen hatte oder so, dann war er also mal eine Woche da oder so. Also es war hier sein Zuhause und dort sein Zuhause und das ist auch in seiner Erinnerung so. Und der Rest der Familie, der war dann da verteilt.
Der Rest der Familie, das sind Annelieses Mutter, also Hannas Oma und Hannas ältere Schwester Gisela. Johnnys leiblicher Vater spielt schon kurz nach der Geburt keine große Rolle mehr in Hannas Leben. Die beiden hatten sich schon in der Schwangerschaft getrennt. Und auch Johnny beschreibt den Kontakt zu seinem Vater eher als lose. Hin und wieder habe man sich besucht. Aber einen aktiven Part oder gar Verantwortung in seinem Leben hat er nie gehabt.
Die Familie, in der ich groß geworden bin, würde ich als sehr weiblich geprägt beschreiben. Also es ist für mich waren immer wichtig meine Mutter, meine Großmutter und meine Tante. Es war eigentlich auch eine schöne Kombination. Also Hanna, meine Mutter, natürlich so als nächste Bezugsperson, die ich hatte. Und dann aber, weil sie auch parallel auch studiert hat und gearbeitet hat, war ich dann auch viel mit meiner Großmutter und meiner Tante unterwegs.
Für alle steht völlig außer Frage, Hanna geht studieren. Zunächst einmal muss sie die Schule fertig machen. Und mindestens genauso wichtig, ein fast normales Teenager-Mädchen sein. Baby hin oder her.
Also das Grundprinzip meiner Mutter war, ein glückliches Kind braucht eine glückliche Mutter. Das war sozusagen ihr Leitsatz und das heißt, dass sie das total ernst genommen hat, wenn ich so kam mit dem, oh, kannst du den mal nehmen und so, dass ihr das wichtig war. Es war nicht so ein Ding von, jetzt stell deine Bedürfnisse hinten an, jetzt kommt das Kind als erstes, sondern es war immer klar, okay, glückliche Mutter ist gleich glückliches Kind. Und das ist natürlich eine tolle Botschaft, die auch mir geholfen hat, weil es gab natürlich auch immer dumme Sprüche, Rabenmutter.
Hanna hat sich sehr zurückgehalten, hat das Kind gestillt, hat alles gemacht und dann war, und da hat irgendeine Mitschülerin gefeiert und die haben die Hanna eingeladen und das war so der erste Schritt wieder in diese Gemeinschaft hinein und das Kind eingepackt und sind sie dahin.
Johnny war zu diesem Zeitpunkt ein Säugling, etwa 3 Monate alt.
Der schlief dann irgendwo im Elternschlafzimmer und ich war dann da und dann Mütter, die das unmöglich fanden, dass ich mich so verhalte und so.
Und dann hat die Mutter praktisch in der Schule angerufen, dass das unverantwortlich sei und auch mich, dass das unverantwortlich sei, dass das Kind mit der Mutter auf so eine Party ginge und dass sie das überhaupt nicht dulden könnte und dass man die Hanna also nicht mehr in der Schule aufnehmen sollte und vor allen Dingen hat die mich furchtbar beschimpft nachher. Was ist denn daran? Das Kind ist daneben im Nebenraum, ja? Was ist das für ein Man kann sagen, es geht sie erstens mal nichts an und zweitens ist es ein verkehrtes Verhältnis zu Mutter und Kind. Ne?
Und es gibt noch mehr Leute, denen das Bild des Teenagers mit Baby nicht passt.
Wie das Viertel reagiert hat. Also das war schlimm. Also dass zum Beispiel eine Frau auf der Straße mir sagt, sie arme Frau, also und jetzt ist ihr Kind schwanger und das ist ja schrecklich und dann, also da, solche Leute gab es. Oder die sagten, ja, wenn er jetzt nur bei Frauen groß wird, dann wird er schwul. Also ganz, ganz, das waren noch ganz schlimme Zeiten auch in den 80er Jahren. Also jedenfalls hier.
Die Familie Ferns schert sich selbst wenig um die Meinung anderer. Sie haben eh eine Art Sonderstellung im Viertel. Sie sind eben nicht Einheimische aus Konstanz. Und Hannas Vater stammt auch noch aus Irland. Außerdem steigen bei der Familie ständig Partys mit Ausländern. Anneliese lehrt ja Deutsch als Fremdsprache und lädt gerne Studenten zu sich ein.
Aber in meinem Berufsumfeld, da gab es schon komische Bemerkungen, auch über die Hanna und wie die erzogen sei und so. Also ich bin sehr tolerant, aber da habe ich jedes Mal richtig dagegen gesetzt, also dass das so nicht geht und bin aufgestanden. Sie können denken, was sie wollen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ne? Wenn du das 2-3 Mal machst in so einer Institution wie der Fachhochschule, dann traut sich auch keiner mehr.
Als Johnny 6 Monate alt ist, zieht Hanna aus der Wohnung ihrer Eltern aus, in eine WG. Ihre Mitbewohnerin ist eine Freundin. Sie ist schon etwas älter als Hanna, selbst alleinerziehend mit 2 Kindern. Hanna schafft das Abi, schreibt sich in der Uni ein und studiert VWL. Johnny geht in den Ganztagskindergarten. Zum Essen und zum Schlafen pendelt er zwischen Hanna und seiner Oma Anneliese. Einmal hat eine Bekannte von Anneliese Johnny im Kindergarten abgeholt.
Und dann hat er sich hinten ins Auto reingesetzt und so ein Gespräch angefangen und hat gesagt, ja, ich bin sehr glücklich, ich habe eine junge Mutter und eine junge Oma. Also das war einfach eine Wonne für unser Leben, für unser aller Leben. Es war einfach nur ein Traum und ist es immer noch.
Sehr gut. Ich kenne die Anekdote, aber ich kenne sie auch nur als Geschichte meiner Oma. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich meinte, dass ich ein schönes Leben habe. Das habe ich auch so noch in Erinnerung.
In einer Zeit, in der die Familie durch die Trennung von Hannas Eltern zu zerfransen droht, der Vater von Hannah, Jimmy, ist mittlerweile ausgezogen und lebt mit seiner neuen Frau zusammen. Genau in dieser Zeit ist das gemeinsame Umsorgen von Johnny für die ganze Familie ein Grund, zusammenzustehen. Hannas Situation ist gar nicht so verkehrt. Die spießige Welt verurteilt und kommentiert, aber die eigene Familie und der Freundeskreis stehen geschlossen hinter der Entscheidung. Johnny ist unser Kind, unsere Verantwortung. Aber trotzdem, wie war das für Hannah? Schließlich war sie ja die Mutter. Und so gut sich auch alle gekümmert haben, Johnny ist ihr Sohn, ihre Verantwortung. Gab es da nie das Gefühl, ein Opfer zu bringen?
Ja, also ich glaube, also der Punkt ist einfach, dass ich habe da nicht drunter gelitten. Also im Sinne von, oh je, ich muss jetzt so viel zurückstecken. Weil ich nicht das Gefühl hatte, mein Gott, was habe ich alles aufgegeben und wegen dir habe ich das nicht gemacht und das nicht gemacht. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe wegen dem Kind, war ein Auslandsstudienjahr. Das war so eigentlich das Einzige, was eben nicht ging.
Naja, und den einen oder anderen Skiausflug mit Freunden, wie das so üblich ist, wenn man in Konstanz wohnt. Auch den muss sie manchmal sausen lassen. Die Studentin Hannah lernt fleißig, jobbt, um Geld zu verdienen, weiß aber auch ordentlich zu feiern. Mittlerweile ist es Ende der 90er Jahre. Hannah ist mitten im Studium und Johnny geht jetzt aufs Gymnasium, Unterstufe. Er ist groß für sein Alter und stattlich. Johnny will gerne zweimal am Tag warm essen. Hannah findet, einmal am Tag warm essen reicht aus. Also lernt Johnny kochen, mit 12 Jahren. Und auch sonst, Selbstständigkeit ist eine wichtige und frühe Lektion im Leben in der WG.
Am Anfang der Pubertät gibt es eine Situation, in der ich dann eben festgestellt habe, dass die anderen Jungs in der Klasse alle ihre T-Shirts gebügelt haben und meine irgendwie nicht gebügelt sind. Dann habe ich Hannah gefragt, ob sie nicht mal meine T-Shirts bügeln würde auch. Und dann hat sie nur gelacht und dann habe ich zu Weihnachten ein Bügeleisen geschenkt bekommen.
Also ich lege da selber keinen großen Wert drauf. Wenn du bügeln willst, viel Spaß dabei. Ne? So, und da gibt es natürlich verschiedene Sachen, was so Selbstständigkeit angeht.
Also du bist früh erwachsen geworden, aber dein Sohn auch.
Ich denke schon, ja. Na. Genau, das trifft es eigentlich ziemlich gut.
Und Johnny, hat auch er das Gefühl, schnell groß geworden zu sein?
Vielleicht zu einem gewissen Grad, dass man also Eigenverantwortung halt hat für manche Dinge. Wenn du möchtest, dass deine Hemden gebügelt sind, dann musst du sie bügeln. Ja? Wenn du zweimal am Tag warm essen willst, dann kannst du nicht erwarten, dass jetzt jemand anderes für dich zweimal am Tag kocht. Ich weiß auch noch Situationen, in denen ich als kleines Kind, wenn man dann nachts nach dem Motto, wenn es gewittert, so zu den Eltern ins Bett will und die Hannah irgendwie dann manchmal nicht da war, wo sie dann einfach ein paar Gummibärchen dagelassen hat und einen Zettel geschrieben, so wenn was ist, dann ruf einfach an. Ne? Was dann auch schön war, dann hatte ich meine Gummibärchen und habe mich bei ihr ins Bett gekuschelt. Aber es war natürlich schon so ein, okay, man ist sich halt bewusst, wenn man was will, muss man sich halt melden und man muss die Sachen tatsächlich selber machen.
Sich selbst um Dinge kümmern. Vielleicht ist dieses selbstständige Anpacken als Kind einer der großen Unterschiede zu der Erziehung von normalen Eltern, die ihren Kindern alles abnehmen. Irgendwann ist Johnny so alt wie Hannah, als sie ihn bekommen hat. Zu diesem Zeitpunkt promoviert sie gerade in Management-Theorie.
Hast du jemals darüber nachgedacht, dass du eigentlich auch hättest mit Anfang, Mitte 30 quasi schon Oma sein können?
Oh ja, das habe ich. Da gab es auch eine klare Ansage meinem Sohn gegenüber, dass ich das nicht möchte.
Die Hannah hat damals nur gesagt, jetzt mach's nicht so wie ich, als ich 17 wurde. Es war aber irgendwie scherzhaft gemeint.
Und wir haben da tatsächlich drüber geredet, dass ich sage, okay, das ist was, also dieses bring mir kein Kind nach Hause, was eine ganz klare Ansage. Also ich habe sehr, sehr deutlich gesagt, dass ich nicht bereit bin, für ein Kind, was da kommt, so eine aktive Rolle einzunehmen oder so.
Aber eigentlich habe ich mir dazu überhaupt keine Gedanken gemacht. Es war eben nur der eine Scherz, als Hannah meinte, mach's aber nicht so wie ich. Ne?
Ich erzähle Johnny, dass Hannah keinen Scherz gemacht hat, sondern dass es ihr sehr wohl sehr ernst war.
Schön. Ja, das. Aber vielleicht ist es auch das Alter, ja? Also wenn man dann selber 17 ist, dann nimmt man nicht so ernst, was die Eltern da einem zu sagen haben. Ja?
Wenn das passiert wäre, hätte ich mich sicher anders verhalten. Aber es sollte einfach ganz klar sein, dass ich nicht bereit bin, praktisch, weil dieser Spruch mit dann, wenn ich 35 bin oder wenn du dann erwachsen bist, dann mache ich auch noch andere Sachen. Das war ihm ja auch bekannt. Das war ja nicht nur so, dass ich das heimlich gesagt habe, sondern dass das auch klar war. Ich freue mich dann auch nochmal auf einen weiteren Lebensabschnitt, der eben Unabhängigkeit auch bedeutet.
Johnny nennt Hannah Hannah und nicht Mama oder meine Mutter. Und auch seine Oma ist für ihn meistens Anneliese. Das hat irgendwie was von großer menschlicher Nähe. So wie eine Art Anerkennung, dass sie mehr sind als nur die Personen, die die Rolle der Mama oder der Oma ausfüllen. Und obwohl mir Johnny und Hannah beide die Geschichte erzählen, wie Johnny und Hannah beim Ausgehen sich gegenseitig als große Schwester und kleiner Bruder vorstellen und die beiden auch mittlerweile ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis haben, Hannah ist und war immer in erster Linie Johnnys Mutter. Auch daran gab es für die beiden nie was zu rütteln.
Also Fragen, wie möchtest du das gerne haben und so, aber bestimmte Sachen waren einfach gesetzt und war klar, ich entscheide das und da wird auch überhaupt nicht drüber diskutiert. Also da war, glaube ich, auch das Mutterbild noch viel, viel eindeutiger, an dem ich mich orientiert habe. Auch, also selbst da war ich dann praktisch von der Rolle her klarer, als ich das manchmal erlebe von Frauen, die ich sehe, die so die Freundin ihrer Kinder sein wollen.
Wenn man sich Hannas Leben heute anguckt, braucht man sie gar nicht erst zu fragen, ob sie ihre Entscheidung von damals, ihr Kind zu bekommen, jemals bereut hat. Ein glückliches Kind braucht eine glückliche Mutter, hat ihre Mutter gesagt. Und im Nachhinein war das wie eine Prophezeiung für das Leben der Tochter. Hannah hat erreicht, wovon viele träumen. Sie hat zu Ende studiert, sie hat promoviert, sie hat erfolgreich eine eigene Firma gegründet. Und als Johnny ausgezogen ist, um seinerseits zu studieren, ist sie selbst auch nochmal weggegangen in eine neue, größere Stadt und hat nochmal neu angefangen. Und als die Freundinnen mit Krabbelgruppen und Hausaufgabenkontrolle beschäftigt waren, da haben Hannah, Anneliese und Johnny schon längst mit Schnaps auf die wiedererlangten Freiheiten angestoßen.
Ich habe auch immer wieder Leute gefragt, ja, wie wäre das gewesen, wenn du kein Kind bekommen hättest? Also die Frage stellt sich mir überhaupt nicht, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Ja, es ist einfach, jugendlicher Leichtsinn ist und Leichtigkeit auch ein Stück weit. Ne? So sich keine Sorgen zu machen, dann ja, es wird schon irgendwie.
Schwanger mit 15, Rebecca Endler hat uns die Geschichte von Hannah erzählt. Die 100 hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, 100.
Ich würde es wieder tun, heißt die Sendung heute Abend. 100-Redakteurin Niloufar Elhami ist bei mir im Studio. Nilo, vor der Sendung habe ich so ein bisschen länger drüber nachgedacht, wie das so ist mit den Entscheidungen in meinem Leben. Und tatsächlich gibt es jetzt nicht so richtig Entscheidungen, wo ich sagen würde, hey, hätte ich das mal nicht gemacht. Aber mir fällt auch nicht so wirklich eine Situation ein, wo das so eine richtig große Entscheidung war. Also kennst du vielleicht auch, hat sich immer irgendwie so ergeben und dann war es gut. Also genau. Es war schon eine Entscheidung, aber war so im Fluss, weiß ich nicht, aus einer Band auszusteigen, die ich mal hatte, das war vielleicht für mich schwierig, weil das Musikmachen fehlt, aber da bin ich mir sicher, das kommt wieder. Aber wie sieht das bei dir aus? Hast du irgendwie tatsächlich einmal so ein bisschen wie bei Hannah gerade eine Entscheidung gefällt, die wirklich klar war, das ist jetzt anders, das ändert mein Leben?
Ja, so eine Entscheidung gibt es, auch wenn man sie jetzt nicht in einen einzigen großen Moment packen kann. Aber die Tatsache, dass ich mit 22, das ist bald 12 Jahre her, dass ich mit 22 als schwedische Erasmus-Studentin nach Berlin gekommen bin und ich wollte ja wirklich nur ein halbes Jahr bleiben. diese Entscheidung hat mein Leben wirklich im großen Stil verändert, denn ich bin ja noch hier. Ich habe hier dann nochmal studiert und einen tollen Job gefunden in diesem Radio und auch die Liebe gefunden. Und es ist ja schon ziemlich absehbar, dass ich vorerst in Deutschland bleibe.
Aber man hört auch schon, dass da irgendwie so ein leichtes Aber mitschwingt.
Ja, ich sage immer vorerst, ne? Ja, es liegt daran, dass ich, weil ich mich immer frage, wann will ich denn eigentlich zurück in meine Heimat? Ich muss doch irgendwann zurück. Meine ganze Familie ist ja da und es ist ein sehr emotionales Ding für mich. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es gibt doch diesen einen Moment in dieser Geschichte, in der ich kurz gezuckt habe und mir klar wurde, so, oh shit, jetzt ist es wirklich offiziell. Und das war, als ich vor ein paar Monaten ein Formular in Schweden ausgefüllt habe, dass ich nach Deutschland ausgewandert bin. Das ist so eine Art Abregistrierung. Und da sage ich einfach nur, wenn das nicht mal ein Statement ist, was?
Ja, ein bisschen wie so ein Band durchschneiden wahrscheinlich.
Ja, ja.
Würdest du aber wieder tun, wahrscheinlich trotzdem, oder?
Wahrscheinlich, ja.
D-Radio Wissen 100.
Überzeugungen geben Halt im Leben. Glaube, Ideologien. Wir Menschen sehen uns nach Denkstrukturen, mit denen wir die Welt erklären können. Umso mehr zeugt es von einer großen Stärke, wenn sich jemand traut, die eigene Überzeugung in Frage zu stellen. Die Ärztin Nathalie Grams hat das getan. Sie war einmal Homöopathin aus voller Überzeugung, mit eigener Praxis, die richtig gut lief. Doch dann kamen Zweifel, die an dieser Überzeugung nagten. Funktioniert Homöopathie vielleicht doch nicht? Aus den Zweifeln wurde irgendwann Gewissheit. Mittlerweile ist Nathalie Grams völlig überzeugt, dass man mit Globuli nicht heilen kann. Die logische Folge, ein Cut im Leben. Aufgabe der Praxis. Hallo Nathalie.
Hallo.
Schön, dass wir über deine Geschichte sprechen können. Einmal Homöopathie und zurück sozusagen. Ich habe es ja gesagt, du bist Medizinerin, Ärztin. Und Medizin ist ein Studium, da geht es ja durchaus auch um Wissenschaft. Am Lehrplan von Unis hat Homöopathie eigentlich keinen Platz. Wie kamst du denn als Medizinerin überhaupt mit der Welt der Globuli in Kontakt?
Ja, ich kam damit in Kontakt, wie sicherlich viele andere Menschen auch. So eine ganz eindrückliche persönliche Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Und das hat mich dann davon überzeugt, dass das ja wie quasi so eine zweite Welt neben dieser wissenschaftlichen, medizinischen Welt ist, dass es da was gibt, was wir nicht so genau erklären können, was wir nicht so genau kennen, aber was mir super geholfen hat. Und das war so eine ganz tiefe Überzeugung, die mich da überfallen hat und die ich dann ganz lange Zeit mit mir getragen habe.
Was war denn das für eine persönliche Erfahrung?
Ich hatte einen schweren Autounfall gehabt und hatte danach so Beschwerden, vielleicht psychosomatischer Art. Das hat man aber nicht so gut zuordnen können. Ich war da bei einigen Ärzten wegen Herz und Schilddrüse, war aber natürlich alles in Ordnung. Mir ging es nicht gut. Ich bin immer ohnmächtig geworden und hatte so komische Herzrasenattacken. Und dann war ich ja über eine Kommilitonin zu der Homöopathin damals gekommen, habe mich da auch gegen gewehrt und fand das irgendwie doof. Aber die hat mich dann in diesem Gespräch so gut aufgefangen und hat so viele tolle Sachen gesagt oder mir zugehört und hat eben dann erstmalig überhaupt den Zusammenhang zu diesem Unfall hergestellt. Und das war für mich wie so ein Aha-Erlebnis, dass ich dachte, ach so, damit hängt das zusammen. Und ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, das so von der psychologischen Seite her zu sehen. Und danach ging es mir einfach besser. Und ich würde natürlich heute sagen, dass sie mir mit diesem Gespräch und mit diesem Zusammenhang herstellen total geholfen hat und nicht mit den Globuli.
Aber die gab es auch.
Die gab es natürlich auch, ja. Und die habe ich auch ganz, ganz brav genommen.
Dieses Erlebnis hat dann dazu geführt, dass du dich selber auch damit beschäftigt hast. Wie kommt man denn dann sozusagen da rein als Medizinerin?
Also es gab an der Uni damals tatsächlich noch keine Vorlesung. Es gab aber so externe Studentenkurse. Da hat man sich abends auch in Uniräumen getroffen und hat dann einfach so miteinander Sachen erarbeitet. Und ich habe dann aber auch relativ früh angefangen, wirkliche Fortbildungen zu machen. Das war damals zwar ziemlich teuer, aber ich war eben so überzeugt davon, dass ich das sehr gerne dann an meinen Wochenenden gemacht habe und dann auch diese ärztliche Zusatzbezeichnung schon vor Abschluss meines Studiums erworben habe.
Du bist dann Ärztin geworden, das heißt, du hast dein Studium abgeschlossen. Mhm. Wie kam es dann dazu, dass du eine Praxis übernommen hast?
Ich hatte dann nach dem Abschluss meines Studiums angefangen, in der Klinik zu arbeiten, war da auch 3 Jahre auf einer geriatrischen Station, habe viel Schlaganfallpatienten betreut oder auch Palliativstationen und hatte dann das sehr verlockende Angebot, eine sehr gut laufende Privatpraxis für Homöopathie zu übernehmen. Der Arzt dort wollte in Ruhestand gehen und hat mir das angeboten. Und das war für mich erstens aufgrund der sehr belastenden Arbeitssituation und zweitens auch, weil es ja mein Traum war, so eine tolle Option, dass ich gesagt habe, okay, ich mache keinen Facharzt, weil für die Homöopathie brauche ich den nicht. Ich breche die Ausbildung ab und übernehme diese Praxis. Und das habe ich dann auch ziemlich kurz entschlossen gemacht.
Hast du denn den Leuten als Homöopathin mit den Globuli helfen können?
Ja, ich würde sagen, ja und nein. Ich habe meinen Patienten helfen können, natürlich nicht allen, aber das ist ja nie der Fall. Aber ich habe einigen Patienten sehr gut helfen können, aber es waren nicht die Globuli, die ihnen geholfen haben, sondern es war sicherlich die Art, wie ich mich den Patienten zuwenden konnte. Das ist ja auch das, was mir so geholfen hat. Weil man als Homöopathin einfach diese tolle Möglichkeit hat, wirklich sich Zeit zu nehmen für die Patienten, ganz individuelle Fragen zu stellen oder auch mal Problematiken zu besprechen, die nicht so auf der Hand liegen, die vielleicht erst so ein bisschen mit einem Schamgefühl behaftet sind, die erst später hochkommen, womit man aber auch nicht zu einem Psychologen möchte, weil das hat dann schon wieder so einen stigmatisierenden Charakter. Und natürlich ist es auch so, wenn man dann den Patienten so Globuli mit nach Hause gibt, das habe ich selbst ja auch erlebt, dann hat man so das Gefühl, oh, das hilft mir, das ist wie so eine Art Träger und das ist ja dann wieder der Inbegriff eines Placebos.
Aber damals hast du noch fest daran geglaubt, dass diese Kügelchen auch wirklich Wirkung haben bei deinen Patienten und hast damit ja wahrscheinlich auch ganz gut Geld verdient, oder?
Beides ja. Also ich habe das nicht für das Geld gemacht, wobei ich auch zugeben muss, dass ich damit gut verdient habe. Und mit der Homöopathie kann man sehr gut abrechnen, weil man diese homöopathischen Gesprächsziffern hat, die hat ein normaler Arzt nicht. Und zum anderen habe ich das wirklich aus voller Überzeugung getan. Ich habe auch ganz viele Fortbildungen dann immer noch besucht. Und also das war wirklich nicht nur mein Beruf, sondern ich würde sagen, es war meine Berufung und es war auch mein Hobby. Also ich habe auch meine Freizeit da ganz viel mit Homöopathie und mit Gesprächen über Homöopathie verbracht.
Wie sah denn der Rest deines Lebens zu diesem Zeitpunkt aus? Hört sich an, als ob du kaum noch Zeit für irgendwas anderes gehabt hattest.
Ganz so schlimm war es nicht. Nein, ich hatte ja ein Kind hatten wir zu dem Zeitpunkt schon. Und als ich dann 2011 meine eigene Praxis gegründet habe, dann hatten wir irgendwie so das Gefühl, es ist alles in trockenen Tüchern und haben nochmal zwei kleine Kinder bekommen. Das war natürlich schon auch was, was mein Leben dann sehr ausgefüllt hat. Sport habe ich auch noch manchmal gemacht. Ich habe auch Freunde. Also,
wir haben da eine Frau, die erfolgreich ist, ihren Traumjob macht, Kinder hat und offenbar sehr glücklich ist. Und in das Leben dieser Frau treten dann irgendwann Zweifel. Woher kamen die?
Ja, das war total verrückt. Ich wurde interviewt für ein Buch über Homöopathie und das war schon auch klar, dass das ein kritisches Buch werden soll, aber ich war so voller Überzeugung, dass ich gedacht habe, ach, die können mir gar nichts, ich erkläre denen lieber mal, was die bisher noch nicht kapiert haben. So.
Die Doofen haben es nicht verstanden sozusagen.
Die doofen Wissenschaftler und Journalisten, also echt, geht gar nicht. Und dann habe ich da ein langes Gespräch geführt mit der Journalistin und die hatte mir dann aber gesagt, ja, ich hätte jetzt auch nichts anderes gesagt als die anderen Homöopathen. Ich würde da jetzt, sie wüsste noch nicht genau, welcher Teil von mir da im Buch käme. Und als das Buch dann aber rauskam, habe ich gedacht, ich muss unbedingt wissen, war natürlich neugierig und habe mir das gekauft. Und das hieß die Homöopathie-Lüge.
Ein ganz bekanntes homöopathiekritisches oder sogar ja mehr als kritisches Buch.
Ja,
ne?
Genau. Und ich hätte mir dieses Buch natürlich sonst niemals gekauft, schon allein wegen des Titels, was soll an der Homöopathie eine Lüge sein. Aber ich habe das dann so durchgeblättert, weil ich natürlich gucken wollte, steht da irgendwie Nathalie Grams irgendwo sagt, aber stand nicht drin. Und trotzdem haben mich natürlich dann bei diesem Durchblättern einige Punkte so erwischt und ich habe weitergelesen und immer weitergelesen und irgendwann habe ich, also ich hatte wirklich wie so Herzklopfen dann auch immer und habe gedacht, das kann doch wohl nicht sein, was die hier alles behaupten, ja, wer lügt denn hier? Und habe mich dann auf Amazon, gibt es ja immer die Möglichkeit, so Bücher zu rezensieren, habe mich dann da in diese Rezensionsschlacht begeben.
Und kann man sich vorstellen, wie die bei dem Thema aussieht?
Ja, und es war auch wirklich so, wie das überall läuft, die Befürworter krachten auf die Gegner und ich war auf der Befürworterseite und merkte einfach, mir gehen die Argumente aus. Diese blöden Kritiker, die sagen immer, ja, beleg doch mal, was du da behauptest oder erklär uns doch mal, was du meinst mit Energie. Und ich sage, ja, ist doch klar, Hahnemann hat das gesagt. Und ja, aber warum hat er das gesagt? Wann hat er das gesagt? Und wir leben heute 200 Jahre später und wir können heute manche Sachen ganz anders beurteilen, wissen auch viel mehr. Und ich habe das erstmal total abgestritten, habe gedacht, nee, also komm, ich schreibe so eine Art eigenen Aufsatz, was an der Homöopathie alles super toll ist und woher wir das alles wissen. Und ich sehe doch jeden Tag, dass es funktioniert. Wie soll denn das sein, wenn da nichts dran ist? Und daraus ist dann erst ein Aufsatz geworden und dann die Idee eines Buchs. Und dann habe ich aber angefangen, das einzureichen bei verschiedenen Verlagen, habe Absagen bekommen. Und habe irgendwie gemerkt, nee, ich muss das irgendwie professioneller aufziehen. Ich kann da ja nicht nur irgendwas behaupten. Nachher steht da mein Name auf dem Buch und ich muss das jetzt schon mal ein bisschen genauer recherchieren. Und dann fing das an zu bröckeln, wirklich Stein um Stein.
Also weil du sozusagen Studien gelesen hast und dir klar war, okay, da gibt es keine Gegenargumente. Die belegen tatsächlich Dinge.
Also es gibt natürlich auch positive Studien über die Homöopathie, aber wenn man eben gewohnt ist, Studien zu lesen, und das muss man auch erst lernen, das ist wie so eine juristische oder so eine Zeugnissprache, das hat einen gewissen Duktus und man muss den verstehen, damit man weiß, was die wirklich sagen. Und als ich das verstanden hatte und ja auch gelehrt bekommen habe, konnte ich sehen, welche Studien, die zwar positiv sind, aber sonst einfach nicht belastbar oder verwertbar sind, dann doch keine Aussagekraft haben. Und es geht ja auch nicht nur um die Studien, sondern auch ein bisschen um die theoretischen Grundlagen der Homöopathie. Ich habe viel mit Physikern gesprochen, mit Chemikern, und die haben mir erklärt, warum bei der Potenzierung eben keine Energie entsteht und dass das jetzt auch nicht böser Wille von Physikern ist, sondern dass das leider einfach Fakt ist.
Potenzierung ist die Annahme in der Homöopathie, die Hahnemann, der Begründer, mitgebracht hat, dass man, umso mehr man etwas verdünnt, umso stärker ist die Wirkung, richtig?
Ja, wenn man bei der Verdünnung eben nicht nur verdünnt, so sagte er das, sondern auch noch kräftig dabei schüttelt. Weil er dachte sich, wenn man diese Lösung so stark schüttelt, dann wird da irgendeine Energie losgelöst sozusagen oder befreit oder geht auf das Lösungsmittel über. Und es gibt überhaupt keine vernünftige Annahme, warum das so sein sollte und warum diese Energie sich quasi wie eine freie Energie dann verhält und dann von dem Lösungsmittel auch noch auf die Globuli geht und dort dann für 20 Jahre bleibt. Und dann, selbst wenn man mal sagt, bis zu dem Punkt stimmt das vielleicht, wir wissen es nur noch nicht, auf welche Energie im Körper sollte das denn überhaupt wirken? Und das stimmt also hinten und vorne nicht, das wissen wir heute. Und das war, ja, das war wirklich ein schrecklicher Prozess, das ja, Schritt für Schritt einzusehen.
Wollte ich gerade fragen, weil du hast es gerade beschrieben, wie es dir ging und wie du warst in diesem Moment, also eben die gut laufende Praxis, ein schönes Leben. Mhm. Und dann kommen Zweifel, die an dem, was dich glücklich macht, rütteln. Das muss doch hart sein.
Ja, das war absolut hart. Und das war nicht nur ein kleiner Moment, der hart war, sondern das war wirklich ein Jahr, in dem ich gestrampelt habe, wie so eine Maus im Milchfass. Ja, ich wollte das unbedingt zu Sahne treten und wieder festen Boden unter die Homöopathie kriegen. Und es ist mir wirklich nicht gelungen. Meiner Freundin hat mal zu mir gesagt, das war wie eine Agonie, in der ich war. Und das stimmt auch, weil nicht nur meine Homöopathie quasi zusammengebrochen ist, sondern mein ganzes Weltbild, das sich mir ja auch aufgebaut hat. Und weil du anfangs von Ideologie sprachst, wirklich mein ganzes ideologisches Konstrukt, in dem ich ja so gut gelebt habe, ist zerbrochen. Und ich habe das nicht wieder aufgebaut gekriegt.
Was bedeutete das denn dann, naja, für deine Arbeit? Also du hattest ja Patienten, die waren ja auch auf dich angewiesen, also denen ging es vielleicht auch schlecht und du konntest ihnen helfen. Was hast du damit gemacht?
Ja, das war wirklich eine Zeit lang ganz schwierig, weil ich ja einerseits in diesem Dilemma war, dass ich gesehen habe, Mensch, Patienten kommen nach 3, 4, 6 Wochen wieder und sagen, es geht mir echt besser, es hat mir total gut geholfen und die Beschwerden sind jetzt nur noch halb so schlimm oder so. Und auf der anderen Seite wusste ich immer mehr und konnte das vor mir auch immer mehr zugeben, ich mache hier nichts außer eine Scheintherapie. Ich mache vielleicht gute Gespräche, aber dafür bräuchte es ja eigentlich nicht die Homöopathie, weil die sieht sich ja als Arzneitherapie und das war mir immer mehr klar, das ist sie nicht. Und das war zunehmend schwierig, quasi das ehrlich zu verkaufen.
Also weil du saßt tatsächlich vor einem Patienten und hast gesagt, ja, okay, hier nehmen wir, was weiß ich, das und das D2 oder D5 und wusstest aber, das hat eigentlich gar keinen Sinn.
Ja, D2, D5 wäre noch in Ordnung, da ist noch so ein bisschen Restwirkstoff drin, aber sage ich mal, ich habe ja mit vielen Hochpotenzen gearbeitet, C200, C1000 oder noch höher und da war definitiv nichts mehr drin und das war wirklich sehr schwierig, auch weil ich selbst ja doch so hin und her gerissen war. Wie soll ich das einordnen? Täusche ich mich oder täusche ich hier die Patienten? Und es gab einen Punkt dann im Sommer 2014, da war ich schon schwanger mit unserer dritten Tochter und da habe ich einfach gesagt, ich kann es nicht mehr machen, ich rette mich jetzt quasi in den Mutterschutz frühzeitig rein und habe ja wirklich so ein bisschen panikartig das Feld verlassen und habe meinen Patienten eben erklärt, ich schreibe ja auch ein Buch und jetzt Schwangerschaft, Buch und Praxis ist einfach zu viel, ich werde die Praxis pausieren bis nach der Schwangerschaft. Und das war damals meine Rettung.
War dir denn da klar schon, dass du die Praxis nie wieder aufmachen
Nein,
würdest?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe wirklich gedacht, ich muss das für mich erstmal klarkriegen. Ich muss endlich die richtigen Argumente finden, warum ich das weitermachen kann. Dann war lange die Idee, ich könnte ja auch weiter die Gespräche einfach anbieten. quasi ohne die Überzeugung, dass die...
Also eine Form von Therapie.
Ja, genau, eine Form von Gesprächstherapie, Leid oder ja, irgendwie sowas wie eine Art Selbsterfahrung oder wüsste ich aber jetzt auch gar nicht genau, wie soll ich das nennen, wie soll ich das anbieten. Das war also schwierig und der Punkt, warum ich das definitiv nicht gemacht habe, ist, dass ich ja als Ärztin so keine Möglichkeit gehabt hätte, lange Gespräche mit meinen Patienten abzurechnen. Dafür gibt es keine Möglichkeit. Und ich dachte, ich kann ja nicht hier einerseits an dem Buch gegen Homöopathie schreiben. Da war schon klar, das geht zunehmend gegen. Und dann hier in meiner Praxis homöopathische Honorare abrechnen. Das hätte ich total unlauter gefunden. Und erst in der allerletzten Version, Korrekturversion meines Buchs, so im Januar 2015, haben wir in die Autorenbeschreibung reingeschrieben, hatte eine Praxis für Homöopathie. Und im Mai ist es rausgekommen. Und das ist wirklich, ich habe mich da dran geklammert, wie so ein kleines Äffchen.
Ja, es ist doch auch finanziell sicherlich eine Sache gewesen. Du hast gesagt, die Praxis lief gut, du konntest ganz gut was abrechnen, hattest ja auch Privatpatienten. Mhm. Das ist doch auch mal ein wichtiger Punkt. Wo kommt das Einkommen dann her?
Ja, das war natürlich einerseits ein bisschen abgefedert dadurch, dass ich ja sowieso erstmal nicht gearbeitet hätte wegen Elternzeit, zumindest eine kurze Zeit nicht gearbeitet hätte. Und dann war aber natürlich Schluss mit lustig und aus anderen Gründen Schluss mit lustig war auch, dass ich mich für die Praxis hoch verschuldet hatte. Ich habe mir die wirklich schön eingerichtet, weil ich immer dachte, ach komm, dieses tolle Leben führst du, bis du 90 bist. Und ich bin da also ja dann quasi nach ja, 2,5, 3 Jahren schon wieder am Ende gewesen und bin dann mit diesen Schulden aus der Praxisaufgabe rausgegangen.
Also das auch noch dazu.
Ja. Und drei Kinder. Ja.
Dein Buch ist dann erschienen. Wahrscheinlich werden deine ehemaligen Patienten, aber auch die Homöopathen, mit denen du hast es ja beschrieben, auf Kongressen zusammen warst, wo du Vorträge gehalten hast, dieses Buch gelesen haben. Was für Reaktionen hast du bekommen?
Nein, da muss ich dich korrigieren. Die allermeisten Homöopathen haben mein Buch nicht gelesen, haben aber trotzdem eine sehr krasse Meinung dazu, so wie ich damals über die Homöopathie lüge. Also ich kann mich da nicht ausnehmen. Aber es ist wirklich so, man konfrontiert sich als Homöopath nicht mit Kritik, wenn man nicht, so wie ich jetzt, irgendwie da reingenötigt wird. Es ist so, dass ich sehr viel böse Kommentare und auch ja, Freundschaftsabbrüche und so weiter bekommen habe, aber keiner meiner befreundeten Homöopathen hat mein Buch gelesen und mir eine sachliche Rückmeldung dazu gegeben, im Sinne von, meinst du das echt ernst oder an der Stelle schreibst du dies und das, wie kannst du nur oder wo hast du denn das her oder warum glaubst du denn nicht mehr an die Homöopathie? Zu diesem Punkt kam es überhaupt nicht. Es kam nur zu Schmähungen und ja auch Verletzungen.
Das heißt irgendwie, sie waren ganzheitlich beleidigt, kann man sagen. Warum ist das so, dass man sich damit als Homöopath dann nicht beschäftigt? Weil man Angst hat, dass man überzeugt werden könnte?
Ja, ich fürchte fast, dass das unbewusst so eine Art Ablehnung dagegen ist. Ja, mir ist das irgendwann gelungen, quasi auch die Bausteine einzubauen, von denen ich dachte, oh, die will ich überhaupt nicht haben. Ja? Die zerstören mein schönes Weltbild hier.
Gab es denn, bevor du dieses Buch Homöopathie Lüge gelesen hast und die ersten richtigen Zweifel kamen, dass du schon mal irgendwie Zweifel hattest, dass du sowas abgeblockt hast?
Also ich habe grundsätzlich, wenn der Spiegel irgendwie getitelt hat, die große Illusion der Globuli, das habe ich grundsätzlich geschmäht und nicht gelesen. Wir haben so ein bisschen arroganten Gefühl, sage ich mal, heute im Nachhinein. Aber ich habe auch bei mir immer wieder so Momente gehabt, wo mich zum Beispiel ein anderer Arztkollege gefragt hat, ja, was machst du denn beruflich, was bist du denn für eine Ärztin? Und ich habe mich dann nicht getraut zu sagen, Homöopathin. Ich habe dann immer sowas gebrummelt wie, ja, ich mache so Allgemeinmedizin. Und obwohl ich ja andererseits so überzeugt und so glücklich war, mir war das immer irgendwie peinlich. Das ist mir erst im Nachhinein jetzt aufgefallen, dass ich dieses Peinlichkeitsgefühl früher schon wohl immer hatte, aber ich bin dem nie nachgegangen. Ich habe das nie wirklich wahrgenommen.
Nathalie, der ganze Prozess, das Umdenken, dann die Aufgabe der Praxis, du hast die Schulden angesprochen, du hast Freundschaften angesprochen, die nicht mehr da sind. Das war alles, hast du auch gesagt, für dich wahnsinnig schwer und eine ganz, ganz harte Zeit. Rückblickend, kann man da sagen, bereust du irgendwas?
Ja, ich bereue nichts. Also das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich keinen Facharzttitel habe. Ich kann jetzt quasi nicht weiter als Ärztin arbeiten. Oder ich müsste nochmal in Teilzeit mit 3 Kindern 8 bis 10 Jahre in die Ausbildung, in die Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin gehen. Das kommt für mich nicht in Frage. Und damit ist mir quasi jetzt der Arztberuf so ein bisschen verwehrt. Aber meine Entscheidung, aus der Homöopathie auszutreten, die bereue ich überhaupt nicht, weil ich wirklich weiß, dass es richtig ist und dass auch ja die Konsequenzen jetzt eben der Preis sind dafür, dass ich mich damals so leichtgläubig da reinbegeben habe.
Was machst du denn jetzt stattdessen?
Ich habe ja mit vielen anderen Kritikern der Homöopathie zusammen das Informationsnetzwerk Homöopathie gegründet. Wir sind so eine Art lockerer Zusammenschluss von vielen Wissenschaftlern, Ärzten und Experten, die sich quasi ehrenamtlich gegen die Missstände der Homöopathie, dass die ja einfach sehr weit verbreitet, sehr geliebt und sehr akzeptiert überall ist, einsetzen. Und nebenbei habe ich noch einen Brotjob, mit dem ich medizinische Fachliteratur schreibe. Das ist aber einfach zum Geld verdienen.
Homöopathie neu gedacht heißt das Buch von Nathalie Grams. Nathalie, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
D-Radio Wissen 100.
So ab und an, da sieht man sie. Freundliche junge Männer in dunklen, akkuraten Anzügen. An dem Namensschild, das sie dann tragen, kann man sie gut erkennen. Mormonen. Sie sind nach Deutschland gekommen, um zu missionieren. Andere davon zu überzeugen, dem Buch der Mormonen zu folgen. Das heißt, strenge Regeln. Kein Alkohol, nicht mal Kaffee, Keuschheit bis zur Ehe, immer schön fleißig und gottesfürchtig sein. 14 Millionen Mormonen gibt es ungefähr weltweit. Knapp die Hälfte davon leben in den USA. Jason war einer von ihnen. Er hat nach dem Buch der Mormonen gelebt, bis er das süße Leben kennengelernt hat. Sex, Drogen, Party. Er ist vom Glauben abgefallen und bereut es nicht. Hannah Ender hat Jason für die 100 in einer Stadt getroffen, die Mormonen wohl als Sündenpfuhl bezeichnen würden.
Mission District, das Club- und Kneipenviertel von San Francisco. Ich bin auf Reportagereise und für ein paar Tage bei einem Freund in einer WG untergekommen. Martin macht gerade seinen Doktor in Stanford. Marco unterrichtet in Berkeley. Ja, und dann gibt es da noch Jason. Aber den sehe ich eigentlich nie. Jason feiert viel, sagt Marco. Jason schläft fast jede Nacht bei einer anderen Frau, sagt Martin. Morgens, wenn ich aufstehe, sehe ich ihn ab und zu in seinem Zimmer verschwinden. Aber Jason bleibt ein Mysterium. Doch irgendwann treffen wir uns in der kleinen WG-Küche und Jason sieht in seinem adretten Kragenhemd und den sorgfältig gekämmten schwarzen Haaren gar nicht aus wie das promiskuitive Party-Animal, das jeden Morgen über den Flur in sein Zimmer huscht. Bei einer Tasse Kaffee erzählt er mir, dass er einiges nachzuholen hat. Denn bis vor wenigen Monaten war Jason noch ein vorbildlicher Mormone.
Yeah, totally a virgin, no alcohol. Yeah, until I came to the decision that the church was not true, I followed pretty much every single rule.
Jason ist Mitte 20 und hatte erst vor wenigen Monaten zum ersten Mal Sex, hat den ersten Schluck Alkohol getrunken. Davor lebte er 25 Jahre lang ein Leben nach strengen mormonischen Regeln. Heißt, kein Alkohol, kein Sex vor der Ehe. Jasons Familie gehört zu den mormonischen Pionieren, die im 19. Jahrhundert mit dem Kirchenführer Brigham Young gen Westen gezogen sind und den US-Bundesstaat Utah gegründet haben.
My family is very, very Mormon. My father has served in leadership in the Mormon Church. My mother's family is pioneer stock, which means her family came across the plains in covered wagons with same time period as Brigham Young and helped settle Utah. So I am from a family where everyone is Mormon for 3 generations up, and all of my brothers and sisters and cousins and relatives on both sides of my family are Mormon.
Jason ist 8 Jahre alt, als er die Taufe empfängt. Das ist das Alter, in dem junge Mormonen offiziell in die Kirche aufgenommen werden. In weißen Kleidern taucht Jason in ein Becken voller Weihwasser ein und damit auch in ein Leben, in dem sich alles um die Religion dreht.
For Mormons, the Mormon Church is kind of the center of your life. So you've got church 3 hours every Sunday. Monday night you have family night. Wednesdays there's something called mutual, which is for Mormon teenagers will get together and have an activity on Wednesday night.
Dass er anders ist als die meisten anderen in seinem Alter, bemerkt Jason erst, als er auf die Highschool kommt. Während seine Klassenkameraden auf Partys gehen, sich zum ersten Mal betrinken oder zum ersten Mal Sex haben, geht er in die Kirche liest das Buch der Mormonen, trifft sich mit Gleichaltrigen zum Bibelkreis und betet stundenlang.
When kids start, you know, dating and drinking and having sex, that's kind of when you realize, oh wait, this is kind of a different path that I'm on.
Doch dann, als Jason 16 ist, verliebt er sich in ein Mädchen aus seiner Highschool. Keine Mormonen. Und sie will Sex.
When the other person is totally okay with it, it's kind of the heart of darkness, right? It's just you, and do you have kind of the moral strength to do what you think is right? The sexual frustration was pretty awful. But we never had sex. Lots of making out, no sex.
Noch ist der Glaube des 16-Jährigen stärker als die Lust. Aber es kommen erste Fragen. Warum eigentlich verbietet meine Religion Sex vor der Ehe? Jason fängt an, sich intensiv mit der Geschichte der Mormonen auseinanderzusetzen. Er recherchiert im Internet und stößt dort auf Dinge, die so ganz im Gegensatz zu dem keuschen Leben steht, das der Priester ihm jeden Sonntag in der Kirche predigt.
I started reading into kind of Mormon history, and particularly in the early time period, there are a lot of things that don't make a lot of sense. For example, Joseph Smith had a lot of wives. Some of them were actually other people's wives, and some of them were teenage girls. And it's not something they teach you in the church. And so when you find that out on Wikipedia, it's really kind of an alarming thing.
Im Internet entdeckt Jason, dass der Kirchengründer Joseph Smith ein ausschweifendes Liebesleben führte und mit 30 Frauen verheiratet war. In Büchern findet er weitere Details. Der Prophet hatte die Polygamie vor seiner Gattin verheimlicht und andere Mormonen auf Mission geschickt, damit er in deren Abwesenheit die Frauen ehelichen konnte. Einige davon waren sogar noch Teenagerinnen. Und je mehr Jason recherchiert, umso mehr Widersprüche findet er.
And you go to your bishop, you go to the church and ask people and they say, oh well, you know, there are a lot of things we don't understand. Or, you know, maybe at that time there were too many men and not enough women, and so that's why God allowed for polygamy, and they make up kind of these very strange reasons, and then they tell you to have more faith. It's a very dissatisfying answer.
Der junge Mormone ist verwirrt, frustriert, fragt sich, vielleicht kommt die große göttliche Offenbarung ja noch? Doch weder ein zweijähriger Missionsdienst im Ausland noch der Besuch der Brigham Young University, der größten Mormonenhochschule der USA, können die Zweifel, die Jason seit seiner Teenagerzeit hat, beseitigen. Im Gegenteil, an der Uni, die eigentlich den Nachwuchs auf Mormonenlinie trimmen soll, erlischt sein Glaube immer mehr, während sein Wissensdurst weiter zunimmt. Jason beginnt zu lesen, zu recherchieren, zu studieren und eine Antwort auf die Frage zu finden, was soll ich glauben?
And so I started reading everything I could about the Mormon Church's history and philosophy and different religious writers and a lot of atheist writers. And I'd go on YouTube and I'd watch debates of, you know, atheists versus, you know, theists and you would write down the arguments.
Jason verschlingt Unmengen an Literatur. Religiöse Schriften, Geschichtsbücher, Philosophen, Atheisten. Auf YouTube sieht er sich Glaubensdebatten an und er hat eine Vorahnung, dass alles, was er als Mormone je geglaubt hat, womöglich falsch ist.
It was a really hard thing, because I kind of for the first time I realized that, you know, maybe everything I've been raised to believe is not true.
Einmal von Skepsis befallen, stößt Jason auch auf wissenschaftliche Studien, die alles, was er je im Buch Mormon gelesen hat, komplett widerlegen. Und dann kommt irgendwann der Moment, in dem für Jason auf einmal alles klar wird.
I remember one day I was sitting in an airport in Nevada, actually reading Wikipedia on my phone about Joseph Smith. And I was cross-referencing that to documents that the Mormon Church had written. I remember just really clearly thinking, I don't believe this. And that moment, it just really struck me. It was kind of the first time that I was able to admit to myself that, yeah, I don't believe this. I don't think it's true. It was a really interesting moment, because at that moment, kind of this internal struggle and this pursuit of truth was finally over. And I felt like, you know, I could finally sleep at night, because I wasn't conflicted about what I believed.
Jason ist jetzt 25 Jahre alt. 10 Jahre lang hat er mit sich und seinem Glauben einen inneren Kampf geführt. Jetzt hat er seinen Frieden gefunden. Er weiß, ich glaube nicht.
Aber wie bringt er das seinen Eltern bei? An Weihnachten spricht er zum ersten Mal mit seinem Vater.
You know, I told my dad that I didn't believe in God, you know, that I was an atheist. And he was heartbroken.
Ich habe lange nach Antworten gesucht, nach der Wahrheit, und ich weiß jetzt, ich bin ein Atheist. Dem Vater bricht es das Herz.
There was no pressure, there was no anger, but he firmly said that if you keep looking, if you keep an open heart and an open mind and continue to listen and continue to try and feel promptings from God, you'll find your way back.
Jasons Vater hofft, dass er irgendwann wieder den Weg zurück zu Gott finden wird. Doch für Jason gibt es keinen Weg zurück. Er zieht von Utah nach San Francisco und hat einen unbändigen Hunger auf all die Dinge, von denen er sich bisher zurückgehalten hat. Alkohol, Sex, Partys, Drogen, Rausch. Der 25-Jährige zelebriert seine erste Begegnung mit Alkohol. Er fährt dorthin, wo die promillehaltigen Getränke in Strömen die Kehlen junger Amerikaner hinunterfließen. Zum Spring Break nach Mexiko.
They had me drink one like every 30 minutes and just kind of to see what would happen. You know, what would it feel like? Would I become angry? Or would I not be able to like walk around or speak straight? What is the effect of alcohol on the 25-year-old brain?
Die Erinnerung an seinen ersten Alkoholrausch ist verschwommen. Aber Jasons Party hat begonnen und hört nicht mehr auf. Er feiert nonstop, fährt auf Festivals, Open Airs, kostet das Leben in vollen Zügen aus.
Life is short, and for me, it's kind of new experiences, trying new things, feeling like I've kind of tasted everything there is to taste. So I had some friends in the artist community, actually, who introduced me to drugs.
Er probiert Marihuana, Pilze und LSD. Für Jason ist es ein rauschendes Erweckungserlebnis, das er in seiner Religion vergeblich gesucht hat.
You know, these chemicals are capable of producing really profound and interesting experiences. As a Christian, you spend a lot of time trying to develop patience and compassion and charity. And in a lot of ways, that experience and other experiences like it, I felt that sense of peace and compassion and unification with the rest of the world.
Im LSD-Rausch überkommt ihn zum ersten Mal das, was er als Christ so lange vergeblich gesucht hat. Ein extremes Gefühl von innerem Frieden und Nächstenliebe, so als würde er mit dem Rest der Welt vollkommen verschmelzen. Und ein ekstatisches Erlebnis steht noch auf der To-Do-Liste des 25-Jährigen: Sex.
25 is really late and I was very self-conscious about, you know, my first time having sex. So, you know, I went back and forth. I thought, you know, I've waited this long. I should wait till I'm, you know, with someone who I really care about. And part of me was like, no, fuck it, like, go have sex.
Während Jason noch überlegt, ob er auf die eine Frau warten soll, für die er wirklich etwas empfindet, wird ihm diese Entscheidung abgenommen. Von einer Deutschen. Auf einer Toilette in Seattle.
And I was crashing at a hostel, and there were two German girls, and one of these girls followed me to the restroom, came in and locked the door behind her, and she kind of jumped me. It was Germans. Yeah, what do? Yeah, this is great. It's kind of this thing where I wanted to go home and be like, you know, or talk to my friends and be like, hey, look, I discovered sex and it's awesome.
6 Monate lang feiert Jason exzessiv, kostet das Leben in vollen Zügen aus. Alles geht, das Leben ist kurz, das Leben ist geil, das Leben ist schön.
So when I first left the church, there was kind of this really crazy intense 6 months where I was like, fuck it, anything goes. I wake up every day and I feel this sense that life is short and desperately beautiful and that, you know, I need to make the most of it. You kind of open this whole new world of, you know, drinking and partying and sex and drugs.
Aber hin und wieder holt ihn die Vergangenheit ein. 25 Jahre seines Lebens hat er an eine Religion geglaubt. Und er fragt sich, an was soll er jetzt glauben? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens?
There's kind of this really dark nihilism that sets in. You realize that, you know, you're going to die and you're not going to go to heaven. You're just going to stop existing. And that, you know, there's no God watching out for us. And life is going to end and everyone you know is going to die. Why are we all working so hard? Why, you know, well, then what actually matters? What's important? Like, what is the meaning of life?
Wenn Jason zwischen den Partys kurz innehält, dann wird er nachdenklich, dann überkommt ihn ein dunkler Nihilismus. Wenn es keinen Gott gibt, der über uns wacht, und wenn wir eh alle sterben und nicht in den Himmel kommen, warum sind wir dann hier und wozu? Und dann sind da auch noch seine Eltern. Jason hat zu ihnen heute ein gutes, wenn auch schwieriges Verhältnis.
My parents and I, there are going to be conflicts. There are going to be times when it's hard for them and it's hard for me and we have different opinions on things. They know that I'm not living by the Mormon rules anymore, and it's very hard for them. They worry that I think that they're silly for believing in God. And so part of it for me is trying to make sure that I communicate how much I respect them.
Jason respektiert den Glauben seiner Eltern, auch wenn er ihn nicht mehr teilen kann. Und er selbst, glaubt er noch an irgendwas?
No, I don't believe in anything supernatural.
Jason ist heute überzeugter Atheist. Was der Sinn des Lebens ist, da ist er noch ein bisschen auf der Suche, wenn er nicht gerade in San Francisco um die Häuser zieht. Aber er ist glücklich.
Yeah, I am a happy person now. I think you have to look for what is true and you have to follow what you believe once you think you know it. I have so much respect for anyone who converts from one religion to a different religion or no religion to a religion or a religion to no religion, because at the end of the day, I think there are kind of two types of people, those who are looking for what's right and those who are just comfortable with where they are. And I'd much rather be in that first group than the second group.
Jason sagt, man muss dem folgen, an das man glaubt, egal was es ist. Er hat großen Respekt vor Menschen, die aus Überzeugung von einem Glauben zum anderen konvertieren. Für ihn gibt es zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die sich auf die Suche machen, nach ihrer Überzeugung, nach ihrer eigenen Wahrheit, und diejenigen, die einfach zufrieden sind, wo sie sind. Jason will lieber zu der ersten Gruppe gehören.
Jason hat sich ins pralle Leben gestürzt. Hannah Ender hat den ehemaligen Mormonen für die 100 getroffen.
D-Radio Wissen, 100.
Ja, also ich würde es wieder tun, allein weil wir so viele beeindruckende Menschen kennengelernt haben heute Abend. Danke dafür an Rebecca Endler, die uns Hannah, Johnny und Anneliese vorgestellt hat. Danke an Nathalie Grams, die uns von ihrer Reise zur Homöopathie und zurück erzählt hat. Und an Hannah Ender, die mit Jason gesprochen hat, der kein Mormone mehr sein will. Vielen Dank auch an Sabine Piel online und Norm Wollmacher in der Technik und vor allem an Niloufar Elhami für die Redaktion dieser Sendung. Nächste Woche geht es in der 100 um Polizeigewalt. Bitte einschalten. Und wie immer gilt natürlich eure Geschichten, Lob und Kritik gerne an mail@deradiowissen.de. Und wenn ihr die Geschichten hier nicht verpassen wollt, bitte den Podcast abonnieren beim Audiodealer eures Vertrauens. Und wenn euch dann auch noch gefällt, was ihr hört, dann hinterlasst doch da ein Feedback bei iTunes und Co. Schreibt uns eine Rezension. Würden uns echt freuen. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen, 100.
Nach meinem Interview mit Anneliese Ferns saßen wir beide noch eine ganze Weile in der Stube und haben zusammen Kaffee getrunken. Und plötzlich hörte ich hinter verschlossenen Türen so ein leises Trapsen. Da ging jemand auf Toilette. Das hat mich erstaunt, denn Anneliese hatte mir erzählt, sie habe eine Mitbewohnerin, aber die sei zurzeit gar nicht da. Also habe ich gefragt, wer denn das sei. Dann meinte Anneliese, ja, Johnny sei zu Hause. Er ist zufällig irgendwie gestern Abend gekommen, weil er was in Konstanz abholen wollte, sei aber dann mit seinen Freunden feiern gewesen, weswegen er bestimmt nicht vor 3-4 Uhr überhaupt in der Lage wäre, ein Interview zu geben. Und dann, wie so eine Oma halt ist, meinte sie, nee, wir müssen den erstmal auf jeden Fall schlafen lassen. Und ja, ich hatte eine Zugbindung um 15 Uhr, deswegen habe ich ihn dann nicht mehr persönlich sprechen können, sondern wir haben das Interview dann über Skype nachgeholt.
Ich habe im Vorfeld lange mit Nathalie Grams telefoniert, bestimmt eine ganze Stunde, um das Interview vorzubereiten. Und mir ist aus diesem Vorgespräch eine Sache besonders hängen geblieben. Eine Sache, die sie im Interview mit Paulus zwar erzählt, aber nicht allzu sehr betont oder ausführt. Und das ist die Reaktion der homöopathischen Gemeinschaft auf ihr Buch, ne, auf Nathalies Abkehr. Und Nathalie sagt im Interview, dass es ja Schmähungen und Verletzungen gab. Aber im Vorgespräch hat sie mir erzählt, dass Die Gemeinheit, mit der sie konfrontiert war von Homöopathen aus ganz Deutschland, dass Nathalie sie das nie hätte vorstellen können, wie krass diese Kritik sein würde. Und sie sagt, sie ist da möglicherweise etwas naiv gewesen, weil diese homöopathische Gemeinschaft ja für eine sanfte Lehre steht. Eine Lehre, die per se viel Offenheit und Toleranz voraussetzt. Und dass sie daher etwas schockiert war, wie knallhart und heftig diese Ablehnung dann aussah.
Ich war in San Francisco auf Reportagereise für D-Radio Wissen. Und zwar wollte ich einen Kulturhistoriker interviewen aus Berkeley, der eine Kulturgeschichte über das Thema Masturbation geschrieben hat. Und als ich in die Küche kam und auf Jason getroffen war, hat er gefragt, ja, was machst du hier? Und ich so, ja, ich bin Journalistin. Und er so, ja, und welche Geschichte machst du gerade? Und ich dann erzählt, ja, ich interviewe nachher einen Kulturhistoriker aus Berkeley, der über das Masturbieren geschrieben hat. Und dann hat er laut gelacht und meinte so, haha, ihr Deutschen und Sex.
Germans and Sex, you guys are obsessed.
Ja, und ich habe dann gedacht, ja, Moment mal, wer ist denn hier derjenige von uns, der jede Nacht irgendwie bei einer anderen Frau pennt? Ja, und dann hat er mir aber erzählt, dass er sein erstes Mal mit einer Deutschen erlebt hat und dass die quasi wirklich in Seattle über ihn hergefallen ist.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.